Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Global Podcast. Jeder kennt das Thema, wenn er in einer Wohnung lebt und nebenan noch ein Treppenhaus ist und man weiß, okay, dieses Gebäude ist schon ein bisschen älter und der Schallschutz ist einfach nicht gut. Man hört die Schritte, man hört aber auch Geräusche von den Wohnungen darüber und all das gehört ja auch irgendwie zum Schallschutz. Und deswegen auch immer die Frage, wie gut ist eigentlich der Schallschutz in den Wohnungen? Und oft wird der Schallschutz erst dann angesprochen, wenn Beschwerden entstehen. Dabei entscheidet sich akustische Qualität lange vor dem Einzug, nämlich in der Planung. Und deswegen möchte ich auch recht herzlich heute unseren Gast begrüßen, Patrick Wismach. Er ist nämlich Experte für Schallschutz im Wohnungsbau und zeigt, worauf es wirklich ankommt, damit Gebäude nicht nur normgerecht, sondern auch im Alltag angenehm funktionieren. Patrick, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Sehr gut. Starten wir gleich mal hier rein. Stell dich doch kurz mal vor, wer bist du und was machst du?
Ja, also mein Name ist Patrick Wismach. Ich bin Bauphysiker und beratender Ingenieur mit dem Schwerpunkt Schallschutz im Wohngebäude. Und mein Hauptpunkt ist, wie kann Schallschutz nicht nur in der Planung, sondern auch im Alltag funktionieren? Also die Übersetzung von, es wird nicht nur normgerecht, nicht nur fürs Papier geplant und irgendwie abgehakt, sondern das soll auch auf der Baustelle und nachher im gebauten Zustand bei den Leuten so ankommen.
Okay. Also auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, vor allem, weil man das ja auch spürt und hört, in dem Fall besser gesagt. Allerdings etwas, was ich weiß, im Studium eher, sagen wir mal, eher ein Nischen- oder ein Randthema ist, weil das Thema Bauphysik und dann noch speziell der Schallschutz ist jetzt vielleicht etwas, was jetzt dem einen oder anderen gar nicht mal so geläufig ist, weil viele sagen, okay, ja, Planung, Bauleitung, Statik, Ingenieurbüro, alles klar. Aber das Bauphysik, allgemein Schallschutz, ist ja ein bisschen etwas eher so ein Nischenthema. Wie bist denn du denn dazu gekommen?
Ja, das ist wahrscheinlich wie viele Sachen. Das war ursprünglich jetzt nicht unbedingt so, dass ich gesagt habe, ich will dahin und bin da jetzt gelandet, sondern das war bei mir eher so ein Weg, dass ich nach der Schule, wie so viele, nicht wusste, wo geht der Weg hin. Und dann selber war klar, okay, es wird irgendwas studiert. Ich habe dann erstmal Elektrotechnik gemacht und dann über Umwege bin ich dann beim Bauingenieurstudium gelandet und selbst vom Bauingenieur zum Schallschutz, du hattest das schon gesagt, ist es noch nicht klar, dass man dann irgendwie sagt, okay, warum jetzt Schallschutz, warum jetzt nicht Bauleitung oder so. Und da ist es ganz klar bei mir so gewesen, dass das durch einen Studentenjob kam. Also ich bin dann, wollte was machen, was irgendwie praktisch dann zu meinem Bauingenieurstudium passt. Habe als Student in einem Büro für Emissionsschutz, Schallschutz, Bauakustik, Raumakustik angefangen und habe da einfach die richtigen Menschen kennengelernt, die mich für das Thema begeistert haben. Ich denke, das ist dann am Ende das Ausschlaggebende bei mir gewesen, dass da einfach Leute waren, also meine Vorgesetzte damals oder auch derjenige, der mich eingearbeitet hat, und die haben einfach gebrannt fürs Thema. So, und die haben mich angesteckt dafür oder damit und jetzt mache ich das mittlerweile 10 Jahre. Und merke irgendwie, das Thema ist nie zu Ende. Man lernt irgendwie immer noch weiter was dazu. So, und deswegen ist es sehr, sehr spannend und für mich dann klar gewesen, okay, ich bleibe auch dabei.
Sehr schön. Ja, wie maßgebend da auch häufig das Umfeld ist, wie auch andere Leute einen prägen können, in welche Richtung es dann auch gehen wird, das macht natürlich auch schon viel aus. Thema Schallschutz. Jetzt hast du ja schon anfangs erwähnt, mit dem Thema beschäftigst du dich sehr gerne, auch schon sehr lange, vor allem im Fokus von Wohngebäuden, weil da ist es ja am ehesten ein Thema, weil da geht es ja auch so ein bisschen um die Befindlichkeit und ja, um einfach eine angenehme Atmosphäre für Leute zu schaffen. Und anfangs hast du ja auch erwähnt, der Schallschutz funktioniert ja häufig auf dem Papier, also gemäß Norm, anders als in der Praxis. Kannst du mal so ein bisschen darauf eingehen, wie du das meinst und hast du da mal so ein paar Beispiele für uns, damit wir uns das mal vorstellen können.
Genau, also ich denke, das ist so, dass viele Leute, also wenn sie an Schallschutz denken, dann denken sie vielleicht an ihre erste Wohnung, an irgendeinen Altbau. Und irgendwie ist es so, dass beim Schallschutz jeder kennt jemanden oder hat mal selber in einem Gebäude gewohnt, wo das so ist, dass man den Nachbarn einfach sehr laut hört. Meistens sind damit gemeint irgendwie Trittgeräusche, der Nachbar läuft oben rum und man hört es durchs ganze Gebäude. So, und da ist es so, dass diese Geräusche, die man da wahrnimmt, durch diese Trittgeräusche, halt nicht unbedingt durch die Norm abgedeckt werden. Das kann so sein, dass das, wenn es normgerecht geplant ist, dass man diese Geräusche dann auch nicht wahrnimmt. Es kann aber auch zu der paradoxen Situation kommen, dass man eine Eigentumswohnung kauft, dass das alles normgerecht geplant ist und dass man den Nachbarn trotzdem so oben rumlaufen hört. Und ihr eigentlich denkt, okay, ich bin nicht im Altbau, ich habe jetzt eine Neubauwohnung und irgendwie stand auch in der Baubeschreibung, die ich mir angeguckt habe, erhöhter Schallschutz. Das ist nicht die Erwartung, die ich hatte an diese Wohnung. Und jetzt sitze ich in dieser Wohnung und bin unzufrieden. Und in der Vergangenheit war ich dann auch oder mit meinen Kollegen dann öfter da messen. Und dann muss man den Leuten nachher sagen, ja, das hat aber alles seine Richtigkeit, das ist okay. Und subjektiv sind sie halt sehr, sehr unzufrieden. Und das war für mich einfach der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, nee, ich finde das falsch. Ich finde das nicht richtig, dass dann irgendwie so eine junge Familie sich da ihre Eigentumswohnung kauft, da einzieht und dann einfach mit der Situation unzufrieden ist, weil sie einfach eine andere Erwartungshaltung haben. Und genau diese Lücke möchte ich gerne schließen, dass ich zum einen darauf aufmerksam mache, so, und dann zum anderen auch sage, okay, das sind die Möglichkeiten, die man hat, um was dagegen zu machen, bevor es halt gebaut ist. Weil das ist beim Schallschutz immer so ein bisschen das Thema, dass sobald es dann gebaut ist, ist das auch noch korrigierbar, aber immer nur mit Eingriff in die Bausubstanz und sehr, sehr teuer. So, und dann ist das natürlich häufig, weil es dann um hohe Summen geht, auch direkt irgendwie gerichtlich relevant. Genau, deswegen wird das ja messtechnisch untersucht.
Okay. Springen wir doch mal in so ein paar Beispiele hinein, weil das würde mich jetzt auch mal stark interessieren. Was sind denn so die typischsten Fälle von Lärm oder, sagen wir mal, Schallschutz? Also wo, was sind so typische Fälle? Was stört vielen Leuten? Man kennt ja so die typische Holzbalkendecke oder auch wenn es so Treppen knarzt, Treppenhaus. Aber gibt es jetzt neben denen auch noch weitere oder andere Punkte, die sehr häufig auftreten? Und was sind denn dann auch so die typischen Lösungen? Was kann man denn dann dagegen machen?
Genau, das ist also sehr unterschiedlich. Ich denke, dass das Ruhebedürfnis vieler Leute jetzt in den letzten Jahren oder jetzt in Jahrzehnten eher steigt. Also die Leute wollen eher abgeschotteter sein, als das früher so ist. Früher war das vielleicht nicht so dramatisch, wurde das auch nicht so thematisiert, wenn man den Nachbarn, ja, ist halt ein Gebäude, ist ein älteres Gebäude oder wie auch immer, man hört halt den Nachbarn. Heutzutage ist das eher so, dass man dann eigentlich gar keine Geräusche wahrnehmen will, im Extremfall. Und wenn man denjenigen hört, dann natürlich möglichst nur zu Zeiten, wo das dann halt irgendwo, wo man selber auch wache ist beispielsweise oder so. Und man möchte das dann nicht nachts oder um 6 Uhr morgens oder um 5 Uhr morgens den Nachbarn schon hören. So, und von Geräuscharten sind es halt ja vor allem die Trittgeräusche. Es sind natürlich irgendwie Türknallen vielleicht. Es sind tieffrequente Geräusche wie Brummen. Wärmepumpe ist ja ein ganz aktuelles Thema. Da möchte man nicht irgendwie das Brummen wahrnehmen in seinem Schlafzimmer und fühlt sich davon gestört. Also das sind so Sachen, die mir so als erstes einfallen dazu.
Okay, also dann haben wir da schon mal ein paar Beispiele. Okay, jetzt Trittgeräusche, ja, also sagen wir mal Treppe oder auch vielleicht eine darüberliegende Decke, da wo man immer wieder das Stampfen vom darüberliegenden Haushalt hört, kann man das zunächst einmal, wenn ich noch in der Planung bin, vorbeugen? Also was kann ich denn da konkret machen und was kann ich denn machen, wenn ich das auch nach dem Bau noch höre?
Genau, also ganz grundsätzlich ist das so, dass man das in der Planung berücksichtigen kann. Vielleicht kann man sagen, einmal das fachlich einordnen. Fachlich ist das so, dass die Norm, die beginnt erst ab 100 Hertz von der Bewertung her, also 100 Hertz bis 3150 Hertz, das nennt man den bauakustischen Bereich, da wird bewertet. Und diese Trittgeräusche, die dann teilweise auch störend auftreten, die liegen halt darunter. Und die werden in der Norm erstmal so nicht berücksichtigt. Das hat verschiedenste Effekte, weil man auch Bauweisen irgendwie nicht zerstören und angreifen will. Und die typische Bauweise im Massivbau irgendwie mit Stahlbetondecke, Trittschall und Estrich, die hat halt nun mal da in dem Bereich dann irgendwo eine Schwachstelle da unter 100 Hertz. So, und da geht es einfach ein bisschen darum, dass man vorher guckt, wo diese Schwachstellen liegen. Dass man versucht, die möglichst weit wegzubringen von den Alltagsgeräuschen, die dann da sind, damit das dann auch quasi später funktioniert. Und das ist im Prinzip auch nichts Unbekanntes. Also die Fachwelt weiß, okay, tieffrequente Geräusche sind ein Problem, sind ein Thema. Und die machen auch darauf aufmerksam. Und es gibt auch Kennwerte dafür, nur die sind halt nicht zwingend zu berücksichtigen. Das kann man machen oder das kann man nicht machen. Und dann ist es häufig in Planungssituationen so gewesen, dass man dann sagt, ja, okay, wir sollten das mit berücksichtigen. Und der Bauherr sagt, muss ich das machen oder muss ich das nicht machen? Und der guckt dann eher auf die Kostenseite und sagt dann, nee, es kostet mehr Geld. Irgendwie ist auch nicht so richtig klar, was es dann eigentlich bringt. Nee, lassen wir weg. Und dann wird es halt nicht umgesetzt und dann wird es gebaut. Und dann ist es am Ende so, dass die Geräusche wahrnehmbar sind. Dann passiert in der Regel immer das Gleiche. Die Leute sind unzufrieden, die bilden sich dann in der Wohngemeinschaft, es wird dann irgendwie gegen den Bauträger, der es gebaut hat, gucken die, es wird nachgemessen und dann ist es eigentlich so, dass die Lösung, es eigentlich keine Lösung gibt, weil es müsste alles rückgebaut werden, wieder hingesetzt und sozusagen bessere Trittschalldämmung, anderer Bodenaufbau umgesetzt werden. Das ist halt sehr, sehr teuer, wird dann nicht gemacht. So, und es gibt Maßnahmen, die man als Nutzer umsetzen kann, aber man kann seinem Nachbarn ja nicht vorschreiben, wie er das zu machen hat. Also da helfen einfachste Dinge, wie zum Beispiel Hausschuhe tragen oder diese, wie nennt man die, diese Filzkleber unter die Stühle machen. Genau, also und schon wird es sofort besser. So, aber das ist natürlich keine bauliche Maßnahme, wo man sagen kann, ja, yeah, das musst du jetzt machen und bitte lauf nicht mehr barfuß durch deine Wohnung, sondern zieh halt Hausschuhe an. Genau, ist immer schwierig.
Mhm. Ja. Ja, das dann im Nachgang zu fixen, ist immer schwierig. Ja, man kann da eigentlich nur auf die Vernunft des Nachbarn dann pochen bzw. hoffen. Ob der das dann wirklich so macht, darauf hat man dann wahrscheinlich einen geringen Einfluss. Aber baulich, also was uns Planern halt immer zur Verfügung steht, das sollten wir natürlich bestmöglich ausnutzen. Jetzt habe ich damals im Studium gelernt, dass so ein schwimmender E-Strich ja immer ganz praktisch ist für, sagen wir mal, um einen Schallschutz möglichst zu reduzieren. Ist das noch so oder habe ich das nur als Studiumswissen? Hast du da so typische, sagen wir mal, bauliche Maßnahmen, um wirklich hier für einen guten Schallschutz zu sorgen?
Genau, also gerade im Massivbau, der schwimmende Estrich ist der Standardaufbau, auch heutzutage noch. Das heißt, man hat immer irgendwie Trittschalldämmung und Estrich auf der Betonplatte. Und dann ist es so, dass man eigentlich ein Schwingungssystem baut damit. Das heißt, man hat irgendwie die Masse, die Betondecke, dann hat man eine Trittschalldämmung, die Feder und wieder eine Masse. Das heißt, man hat so ein Masse-Feder-Masse-System, nennt man das. Und da ist es so, dass diese drei Kenngrößen beeinflussen halt die Resonanzfrequenz dieses Systems. Und bei so typischen schwimmenden Estrichen liegt die bei 63 Hertz. Und wenn die so ein bisschen höher rutscht, vielleicht so gehen 70, 80 Hertz, dann hat man direkt ein Problem in der Nutzung, aber halt nach Norm nicht. Weil nach Norm wird alles versucht, möglichst zu vereinfachen, dass man über Einzahlwerte spricht und der Schallschutz, der hat jetzt irgendwie die Wand oder die Decke hat jetzt 56 dB oder 57 dB. So, aber dieser Einzahlwert beschreibt ja immer nur einen Frequenzbereich und deckt diese tieffrequenten Geräusche nicht mit ab. So, das heißt, dieser Effekt wird gar nicht berücksichtigt in der Planung, wenn quasi einfach nur der Nachweis erstellt wird. So, und da gibt es, wie gesagt, dann gute Planer, die machen das einfach. Die reden da gar nicht groß drüber. Die sagen dann, okay, ich plane das und natürlich gucke ich da noch mit hin. Aber das wird gar nicht groß thematisiert. So, und der Unterschied ist, dass ich das jetzt nach außen trage und möchte die Leute darauf aufmerksam machen, dass man das vorher lösen kann, dass man sich das angucken sollte, um diesen Effekt einfach von vornherein auszuschließen.
Jetzt hast du schon mal eins angesprochen. Also du kennst die guten Planer, die das halt einfach machen und die wissen, okay, ich muss nicht nur die Norm erfüllen, sondern ich muss auch so die, sagen wir mal, persönlichen Anforderungen auch erfüllen, damit da einfach ein, ja, sagen wir mal, ein ruhiges Leben möglich ist. Jetzt hast du aber mit Sicherheit auch schon mal einige Fehler gesehen, sei es in der Planung, sei es vielleicht auch in der Ausführung. Was sind denn deiner Meinung nach so die häufigsten Fehler, die gerade im Schallschutz bei Wohngebäuden auftreten?
Ja, es sind natürlich zum einen die klassischen Bauausführungsthemen, wo das dann irgendwie der Randdämmstreifen wurde zu früh abgeschnitten, dann gibt es irgendwie Schallbrücken und dann wurde vielleicht eine Öffnung nur mit Bauschaum versucht abzudichten oder so. Also es sind so Klassiker, wobei man dazu natürlich sagen muss, wenn das so ein Bauausführungsthema ist, dann gibt es natürlich jemanden, der dafür verantwortlich ist, dann wird das korrigiert oder dann ist das zu korrigieren. Dann muss dann notfalls derjenige, der es gemacht hat, das selber machen oder die Versicherung muss einspringen, um das irgendwie zu korrigieren. Das heißt, das sind alles Themen, wo das dann ja zumindest noch, wo sich noch drum gekümmert wird, wo es dann nicht irgendwie alles in den Brunnen gefallen ist und dann irgendwie, ja gut, das bleibt jetzt halt für immer so. Kann auch passieren, wenn man sich da irgendwie anders einigt. Aber bei dem Thema sonst ist es halt vor allem so, dass es dann ja formal okay ist. Und wenn es formal okay ist, dann fühlt sich ja keiner mehr dafür verantwortlich und dann bleibt es ja im schlimmsten Fall dann am Ende so.
Okay. Jetzt hatten wir ja das Thema mit den Wohngebäuden. Sicherlich gibt es da auch den Schallschutz in, sagen wir mal, öffentlichen Einrichtungen, in größeren Gebäuden, sei es Kitas, Schulen, Kindergarten, Büros. Inwieweit ist denn da ein Unterschied zu den klassischen Wohngebäuden zu sehen und worauf kommt es denn da an?
Genau, das ist also für unterschiedliche Gebäudearten, kann man ganz allgemein sagen, gibt es unterschiedliche Anforderungen. Und diese Anforderungen, die werden ja nachgewiesen, die sind dann baurechtlich auch erforderlich, dass da bestimmte Trennbauteile bestimmte Anforderungen erfüllen, ob das jetzt eine Kita ist oder ob das ein Büro ist oder ob das ein Reihenhaus ist. Das sind dann immer andere Anforderungen, die gestellt werden vom Gesetzgeber. Und ich denke, der grundsätzliche Unterschied ist, beim Wohnen ist der Schallschutz einfach ein sensibleres Thema. Bei der Kita ist es so, dass wenn das formal eingehalten ist, dann ist es halt eingehalten. Wenn man ein bisschen was hört, dann kann das vielleicht auch jemanden stören, natürlich. Aber es ist nicht so emotional belastet, weil die Leute da ja nicht zu Hause sind, weil es auch nicht die kritischen Uhrzeiten sind, wo dann irgendwie geschlafen wird oder so. Gut, in der Kita könnte es natürlich auch sein, dass es irgendwie so einen Schlafraum gibt oder so. Das kann dann auch mal kritisch werden. Aber ganz grundsätzlich ist es halt so, dass das für mich der größte Unterschied ist, dass das da formal meist ausreicht, wenn das den formalen Nachweis erfüllt, beim Wohnen nicht unbedingt.
Mhm. Zumal ja Kitas, Schulen von Haus auf immer einen höheren Geräuschpegel aufweisen, weil ich glaube, da macht es dann einen kleineren Unterschied, ob da jetzt irgendwie eine Decke zu hören ist, weil die Kinder schreien ja grundsätzlich fast immer.
Genau, das ist tatsächlich sogar was die Norm mit aufgreift. Also auch gesetzlich ist es so, dass sobald ein gewisser Geräuschpegel irgendwie erreicht ist oder immer zu erwarten ist, dann gelten Anforderungen teilweise nicht. Das ist natürlich aber auch in der Schule oder so. Da wird ja auch mal in Ruhe gearbeitet, da wird auch mal eine Arbeit geschrieben vielleicht. So, und das heißt, es ist ja nicht immer so, dass der Geräuschpegel hoch ist. Und dann soll ja auch ungestört gearbeitet werden.
Okay, alles klar. Gut, also so viel zum ganzen Thema Schallschutz. Jetzt da vielleicht noch eine letzte Frage anknüpfend. Also mit Sicherheit schon viel gesehen, viele Erfahrungen gesammelt. Und mich würde jetzt einfach mal interessieren, was waren so das Verrückteste oder das vielleicht auch Interessanteste, Absurdeste, wie man das auch immer nennen mag, was du bisher zu Schallschutz gehört oder gesehen hast? Und wie bist du denn mit dem umgegangen?
Ja, also das ist häufig so, dass Schallschutz, das ist ja so ein bisschen so ein subjektives Thema. Jeder hat irgendwie ein Empfinden gegenüber Geräuschen. Und es gibt natürlich Leute, die fühlen sich schon bei kleinsten Geräuschen sehr, sehr stark beeinträchtigt. Und ich hatte tatsächlich mal den Fall, wo das so war, dass in einer Wohnung der Nutzer oder der Mieter behauptet hat, Es würde brummen die ganze Zeit, und es wäre halt ein Dauerton da und es wäre gar kein normales Wohnen möglich. Und dann sind wir da hingefahren und haben das versucht, messtechnisch zu erfassen. Also messtechnisch war es gar nicht darstellbar, dieses Geräusch, was er empfunden hat. Es gab dann irgendwo so zwei Häuser weiter, sag ich mal, im Erdgeschoss so einen Kühlschrank eines Hähnchengrills, der so gebrummt hat, wo man sagen könnte, okay, es gibt hier vielleicht eine tieffrequente Anregung durch diesen Kühlschrank, der dann auch ein bisschen provisorisch versucht war, irgendwie das Aggregat da abzudichten oder zu dämmen, sodass das ein bisschen gedämpft sein sollte. Aber da hat man gemerkt, okay, derjenige hat sich so darauf eingeschossen, dass er dieses Geräusch hört. Wir haben es gar nicht wahrgenommen, obwohl es da sein sollte. So, und dann gibt es da natürlich mehrere Themen zu. Das eine ist, dass es formal erstmal kein Problem gibt. So, auch wenn er sich gestört fühlt. Und nur weil wir es sozusagen nicht selber so deutlich wahrnehmen konnten und weil es dann formal kein Problem ist, heißt es nicht, dass er sich nicht gestört fühlt und dass er vielleicht sogar auch, das muss man auch sagen beim Schallschutz, das ist ja, jeder hört auch ein bisschen anders. Und es kann dann sein, dass er dieses Geräusch einfach deutlicher hört, weil er in der Frequenz besser hören kann als vielleicht der Durchschnitt und dass er wirklich gestört ist dadurch. So, und dann ist es natürlich so, dass man da immer sehr empathisch mit den Leuten umgehen muss, weil das dann so ist, ja, okay, man muss erstmal akzeptieren, dass es für ihn ein Thema ist und nicht sozusagen runterbügeln, dass man sagt, ja, ist doch alles okay, stell dich nicht so an, sondern dass man erstmal sagt, okay, ich verstehe das, das kann gut sein, dass sie das so empfinden, das kann auch sein, dass sie die Frequenz besser hören, aber formal ist es okay und wir können jetzt in diesem Fall gar nicht unbedingt zuordnen, welches Aggregat es ist, weil man das bei tieffrequenten Geräuschen einfach sehr, sehr schwer lokalisieren kann. Also da kann man nicht sagen, wie sonst, wenn jemand spricht, okay, das kommt aus der Richtung oder das kommt aus der Richtung. Das ist bei tieffrequenten Geräuschen sehr, sehr schwer. Deswegen hat man da leider am Ende keine Lösung für ihn gehabt, aber man musste ihn ja trotzdem irgendwie abholen, dass wir alles versucht haben, in seinem Sinne sozusagen, um zu gucken, dass wir seine Situation verbessern.
Ja, zumindest habt ihr euer Bestmögliches getan, um ihn halt zu unterstützen und ihm auch bewusst zu machen, okay, hey, uns ist das klar, aber mehr als das haben wir jetzt halt auch nicht machen können. Aber das zumindest hat ja auch schon ein bisschen geholfen. Ja. Okay, schauen wir mal so ein bisschen uns das Thema mit dem ja, ganzen Büropapier, Bürokratie, Normen, Regelwerk an. Du bist ja schon sehr lange in der Branche unterwegs und der allgemeine Tonus im Bauwesen ist ja immer, es gibt zu viele Regeln, es gibt zu viele Richtlinien, wir sind überbürokratisiert und deswegen wurde auch so der Bauturbo ins Leben gerufen, als auch zum Beispiel in der neue Gebäudeklasse E. Und jetzt mal deine Meinung zu dem ganzen Thema Schallschutz. Wie nimmst denn du das Ganze aktuell wahr? Und ist das etwas, wo wir auch mehr daran arbeiten müssen, diese ganze Bürokratie abzubauen, oder ist es im Schallschutz, sagst du, okay, hey, eigentlich passt das so, wie wir es haben? Was ist denn da so dein Feedback?
Also das ist ein sehr gutes Thema, sehr, sehr spannendes Thema, auch schalltechnisch ist das so, dass gar nicht unbedingt das Ziel ist, jetzt gerade schalltechnisch, Gebäudetyp E, dass man jetzt irgendwie die Anforderungen minimal auf unterstes Niveau setzt und dann man einfach machen kann, was man will, sondern es geht eigentlich mehr darum, dass es so besondere Situationen gibt, wo Regeln eigentlich einer alltäglichen Nutzung so ein bisschen im Weg stehen, weil das dann so ist, dass es gibt zum Beispiel rein beim Schallschutz Bewertungen, die nicht über die Baukonstruktion erfolgen, sondern wo bestimmte Pegel schon vor der Konstruktion eingehalten werden müssen. Das ist beispielsweise so, wenn ein neues Wohngebäude gebaut wird und nebenan ist ein Gewerbegebiet und dieses Gewerbegebiet ist sehr laut, dann müssen bestimmte Pegel vor dem Fenster schon eingehalten werden. Und wenn das von dem Gewerbe halt sehr laut ist oder prognostiziert sehr laut, und prognostiziert sehr laut kann auch sein, da darf mal ein Gewerbe hinkommen, ist aber noch gar keins. So, das heißt, plötzlich gucke ich raus und sehe halt eigentlich eine Wiese. Aber weil das halt ausgewiesen ist als Gewerbegebiet, darf ich jetzt an der einen Fassadenseite keine Fenster bauen. beispielsweise oder keine Aufenthaltsräume. Und da merkt man dann irgendwie, okay, hier wäre so eine Auflockerung oder zumindest eine Regelung dazu, okay, wir weichen jetzt hier bewusst davon ab, weil Gewerbegebiet ist vielleicht noch nicht da, weil wir besonders gute Fenster, die auch die Geräusche aus diesem Gewerbegebiet abdämpfen, einbauen. Also wo man dann einfach sagt, okay, es gibt vielleicht Sachen, wo man das dann anders lösen könnte, als es immer nur pauschal mit dem maximalen Ansatz zu lösen. Und deswegen, ich finde das gut, wenn man da einfach sagt, okay, wir geben dem Planer und auch dem Bauherrn ein bisschen mehr wieder die Verantwortung zurück. Wir packen einfach nicht alles in Regelwerke, sondern wir sagen, okay, ihr dürft, wenn ihr euch einig seid, wenn das festgehalten ist, wenn das klar kommuniziert ist, dürft ihr abweichen von den oder den Regeln. So, aber ihr müsst es bewusst machen. Das heißt, ich sage gar nicht, die müssen alle weg, die Regeln, sondern ich würde eher zulassen, dass es Ausnahmen gibt und dass sich nicht alle hinter den Regelwerken verstecken, weil wir haben mittlerweile das Thema, dass es so viele Regeln gibt, dass man gar nicht mehr alle einhalten kann. Also es ist dann typisches Beispiel, ist so, man hat so weiße Wanne im Untergeschoss. Das heißt, man hat im Treppenhaus, da gibt es dann Pflichten, dass man alle paar Jahre mal guckt, gibt es da Risse in der weißen Wanne. So, und schalltechnisch muss aber eigentlich ein schwimmender Estrich dahin. So, und wenn ich dann schwimmenden Estrich drauf mache, kann ich natürlich nicht mehr regelmäßig gucken, ob jetzt irgendwie die weiße Wanne Risse hat. So, und da merkt man dann, okay, das ist ja alles nett gemeint, aber es gibt Situationen, wo man sich dann einfach entscheiden muss. So, und deswegen bin ich sehr dafür, dass wir Regeln abbauen, wenn sie überflüssig sind, natürlich, aber zumindest Auflockerung zulassen, wenn sozusagen die Planer sich und auch der Bauherr sich da einig sind, dass das in dem Fall sinnvoll ist. Und sicherlich in Rücksprache dann mit der Behörde, aber dass man dann quasi nicht, dass die Leute auch nicht machen können, was sie wollen, das möchte ich auch nicht, sondern dass es quasi dann so ist, dass es einfach sehr viele Situationen gibt, wo man einfach nur mit dem Kopf schüttelt, wenn man später sieht. Also vielleicht noch ein weiteres Beispiel. Es gibt so, in Hamburg ist das ein sehr großes Thema, dass es ein teilgeöffnetes Fenster geben soll beim Schlafen. Das heißt, was bedeutet das? Also es wird quasi bewertet, das Fenster wird auf Kipp gestellt und jetzt soll derjenige ruhig schlafen dürfen. So, dann gibt es sehr, sehr laute Umgebung, klar, ist ja mitten in der Stadt. Und da sagt man dann, ja, okay, dann machen wir das Kippfenster einfach sehr, sehr klein und dann passt es in der Bewertung. Und dann kommt man später in diese Wohnung rein und da ist dann ein Fenster, was so 60 mal 40 nochmal extra aufgeteilt ist, was man auf Kipp machen kann, um diese Bewertung zu erfüllen. So, dann denke ich mir, okay, das wird wahrscheinlich später niemand nutzen. Die werden entweder das Fenster aufmachen oder zumachen, aber keiner wird diese Katzenklappe benutzen, um jetzt damit zu schlafen. So, deswegen, also das macht dann einfach keinen Sinn und da wäre so eine Auflockerung sicherlich sinnvoll, aus meiner Sicht zumindest.
Ja, ist eigentlich auch ein interessantes Thema, weil wir hatten nämlich einen Mitarbeiter hier bei uns am Standort zur Einarbeitung und der war aus München. Und der hat immer mit offenem Fenster geschlafen. Und in München ist immer so ein gewisser Grundgeräuschpegel von Autos, Leuten, öffentlichen Verkehrsmitteln. Und als er dann bei uns am Land gekommen ist und dann auch dort in einem sehr ruhigen Landhotel geschlafen hat, war es halt extrem ruhig. Und das hat ihn halt so nervös gemacht, dass er immer mit einem Radio, den er ein bisschen auf laut gestellt hat, eingeschlafen ist, der so ein bisschen ein Grundrauschen hat, damit dieser Geräusch von der Stadt ihn auch beim Schlafen begleitet, was er sonst immer hatte. Und das ist eigentlich auch sehr interessant, ja.
Ja, ja, vielleicht dazu noch, das ist ganz generell so, dass dieses Grundrauschen auch teilweise schalltechnisch sinnvoll sein kann. Jetzt nicht in dem Extremfall, dass man sozusagen das Fenster auf hat und man alles hört, aber selbst wenn das Fenster zu ist, dass man quasi die Fenster auch nach außen nicht zu gut dimensioniert, damit ein gewisses Grundrauschen vorhanden ist, weil dann der Schallschutz zum Nachbarn besser wird, weil die Differenz dann nicht mehr so zu hoch ist und man dann nicht mehr so viel hört. Ich hatte das selber auch, dass ich dann aus der Stadt wieder ein bisschen ländlicher gezogen bin und dann gemerkt habe, okay, jetzt höre ich mehr von dem Nachbarn und das ist dann eigentlich störender als dieser gleichmäßige, ja, dieses gleichmäßige Geräusch dann von zum Beispiel dem Verkehr.
Ich glaube auch mal irgendwo gelesen zu haben, dass, ich weiß nicht, ob das Microsoft war, aber Microsoft hatte vielleicht auch mal so einen wirklich schallgeschützten Raum, ja, den kompletten Schall geschluckt hat. Und dort haben die auch mal so ein Experiment oder Test gemacht und diese Leute dort in dem Raum haben es nicht länger ausgehalten als eine Stunde oder so, weil wir sind ja so von der Natur aus her gewöhnt, dass wir doch immer ein bisschen an Grundrauschen oder Grundgeräuschen hören. Aber wenn das auch alles komplett weggenommen wird, das macht irgendetwas mit den Menschen, mit dem Körper und damit kommen viele Leute gar nicht zurecht und haben dann viele schon das Experiment vorzeitig abgebrochen. Das habe ich irgendwann mal gelesen oder aufgeschnappt. Sicher bist du an dem ganzen Thema Schallakustik tiefer drin, aber es war trotzdem sehr interessant, ja,
dass ja, die das Menschen tatsächlich trotzdem
so ein gewisses Grundgeräusch benötigen.
Genau, das war bei uns schon Teil mit des Studiums im Bauingenieurwesen, dass man in so einen schalltoten Raum gegangen ist, um das einmal zu zeigen, dass das dann halt auch nicht irgendwie, man fühlt sich da einfach sehr unwohl. Also genau das, was du beschreibst, ne? Also wo es dann im Prinzip so ist, dass man sich da halt nicht länger aufhalten will, sondern dann möglichst schnell eigentlich wieder, okay, das war jetzt irgendwie eine Erfahrung, aber ich will hier eigentlich auch wieder raus.
Ja, genau. Alright, ja, biegen wir so ein bisschen Richtung Ende hin. Und zwar, jetzt haben wir viel gesprochen von Änderungen, Schallschutz im Allgemeinen. Blicken wir mal so ein bisschen allgemeiner auf das Bauwesen. Eine ganz grobe Frage, wie siehst denn du so die Zukunft? Die Richtung im Bauwesen, siehst du da gewisse Entwicklungen, die auf jeden Fall spannend sind oder auch gewisse Herausforderungen, Gefahren? Was ist denn so deine Wahrnehmung von der Entwicklung unserer Bauindustrie?
Ja, ich finde, dass das Thema ist ja viel momentan, dass der Wohnungsbau ja auch so ein bisschen in Stocken geraten ist, weil es so wirtschaftlich nicht mehr abbildbar ist, dadurch, dass die Zinsen gestiegen sind. Und jetzt werden ja Maßnahmen versucht, vielleicht auch, um dem bisschen zu entgegenzuwirken, dass das Geld früher so billig war und dass quasi auch höhere Standards leicht umzusetzen waren, weil Geld war ja nicht so teuer, also machen wir halt ein bisschen mehr und das hat sich trotzdem noch irgendwie gerechnet. Und jetzt ist die Herausforderung, dass Bauen einfach sehr, sehr teuer geworden ist, die Standards halt sehr, sehr hoch sind und jetzt geguckt wird, auch von politischer Seite, dass es ja Förderung gibt und die Förderung aber eigentlich dazu führen, dass die Standards noch höher sein müssen und dadurch die Förderung eigentlich diesen Vorteil nicht bringt, dass es sich wirtschaftlicher darstellen lässt, sondern dass es im Prinzip nur dazu führt, okay, ich kriege ein besseres Gebäude, wenn ich mir die Fördergelder hole, aber wenn es sich vorher nicht gerechnet hat, rechnet sich mit den Fördergeldern sozusagen auch nicht. Das heißt, es wird dann trotzdem nicht gebaut, obwohl es vielleicht Förderung gibt. Jetzt ist es so, dass dass darauf reagiert wurde. Es wurde jetzt seit Dezember wieder ein altes Förderprogramm aufgelegt, was eigentlich schon abgeschafft wurde. KfW 55 oder EH 55 Standard wurde jetzt wieder rausgeholt, um genau dem entgegenzuwirken. Das, weil man gemerkt hat, okay, die ganz hohen Standards, das lohnt sich, das rechnet sich dann nicht, dann wird nicht gebaut. Das heißt, wir senken den Standard, der auch gefördert wird, wo wir ein bisschen unterstützen, ab. So, und da denke ich, ist das genau der richtige Ansatz, dass man sagt, okay, wir unterstützen ein bisschen, dass es funktioniert. Für mich ist es immer so, dass ich finde, Förderung ist eigentlich so ein bisschen, ja, man überlagert damit die Symptome, eigentlich das, was ja irgendwie offensichtlich ist. Es gibt zu viele Bauvorschriften, es ist zu teuer, es gibt zu viele Anforderungen. So, das heißt, vielleicht sollten wir da wirklich mal rangucken, mal alle durchgucken und jede zweite muss weg oder so. Jede zweite Vorschrift. Ich denke, das sollte das Ziel sein, auch wenn das natürlich immer einfach gesagt ist, weil jeder aus seinem Blickwinkel ja immer sagt, okay, aber meine Vorschriften vielleicht nicht, weil das ist besonders wichtig. So würde ich jetzt auch sagen, okay, Schallschutz, da sollten wir natürlich irgendwie Wert drauf legen. Aber vielleicht sollte man auch zulassen, niedrigere Standards und dann sagen, okay, dann ist es später günstiger, darin zu wohnen, man kriegt aber weniger Komfort. So, und das sollte man aus meiner Sicht zulassen.
Ja, gute Punkte, definitiv. Ja. Alright, gut. Noch zwei letzte Fragen, und zwar eine Frage jetzt schon lange dabei, hast schon vieles gesehen. Was war denn so dein herausforderndstes Projekt? Also, so würdest du sagen, okay, hey, das war wirklich, da habe ich mich richtig ausgetobt, das war richtig cool und da habe ich auch wirklich eine Menge gelernt.
Ja, ich denke, das sind vor allem immer die Sachen, wo man das nicht mehr einfach nachlesen kann, sondern wo das im Prinzip so ist, das geht dann über die Norm hinaus. Das sind dann besonders hohe Anforderungen, war das in meinem Fall, wenn ich jetzt überlege. Ich durfte damals die messtechnische Begleitung machen von der Asta Kinolounge in Hamburg. Das ist so ein Kino, in dem man bedient wird, für alle, die das nicht kennen. Und das schalltechnisch Herausfordernde war nicht das Kino selbst, sondern dass direkt über dem Kino ein Hotel ist mit Schlafräumen. So, das heißt, direkt über den Kinosälen schlafen Leute, während quasi im Kino ja, Leute zu Besuch sind und sich halt Filme angucken wollen. Und dadurch waren da halt sehr, sehr hohe Anforderungen definiert. Und wie gesagt, ich durfte da mit die messtechnische Begleitung übernehmen, dass das dann in der Ausführung auch funktioniert. Die Planerseite hatte festgelegt, was alles genau für Anforderungswerte an welche Bauteile gestellt werden. Und das Spannende dabei ist dann eigentlich, dass man die Annahmen der physikalischen Randbedingungen verlässt. Also es ist dann so, dass es gibt zum Beispiel eine Norm, wie man zu messen hat und die Räume, in denen wir aber waren, mit dem Kinosaal und so, die sind halt viel größer als das, was in diesen Annahmen drinsteht für diesen. Sondern war eher die Frage, wie geht man damit um? Wie kommt man überhaupt dahin zu gucken, ob das jetzt geschlossen ist oder nicht? Dann wurde da ein Gerüst gebaut in dem Kinosaal und man ist da hochgekrabbelt und konnte dann teilweise Fugen sehen, wo man, wenn man oben stand, konnte man da sogar durchgucken. So, und von unten hat man noch ein halbwegs gutes Messergebnis bekommen, so ungefähr. Und es war natürlich spannend zu sehen, dass, ja, also, dass erstmal diese hohen Anforderungen überhaupt nachweisen zu können, aber auch zu sehen, wie das baulich umgesetzt wurde, weil es im Prinzip dann so ist, das funktioniert dann ja eigentlich nur noch, in dem Fall war das auch so, mit einer Raum-in-Raum-Lösung. Das heißt, es wird quasi ein Raum in dem Raum gebaut und vollständig entkoppelt zu allen Seiten, damit halt die Übertragung und die hohen Anforderungen erreicht werden können. Und da war das besonders spannend, weil wir das halt von Anfang an mitbegleitet haben in der Ausführung und sogar schon im Rohbau dann geguckt haben, funktioniert die Entkopplung und dann viel, viel mehr machen konnten, als einfach nur diese üblichen, ich stelle mal meinen Lautsprecher hin und guck mal, wie viel ankommt. So, und das war natürlich sehr, 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 sehr gut. Und Herausforderung dabei war vor allem auch dann kurz vor Fertigstellung, dass es dann so war, dass das Kino bereits betrieben wurde und drumherum aber noch Baustelle war. Und dann kann man sich vorstellen, bei so schalltechnischen Messungen, da möchte man Ruhe haben. So Ruhe hat man nicht, wenn das Kino läuft und Ruhe hat man nicht, wenn die Baustelle läuft. So, und da kann man die Zeiten mal so übereinander legen. Dann ist es am Ende so, dass, also ja, das waren dann irgendwie sonntags von 6 bis 10 oder so, wo das dann
Okay.
zu messen war, was natürlich aufwendig war und aber am Ende auch spannend, weil man dann gucken musste, okay, wir haben jetzt hier nur so ein Zeitfenster von ein paar Stunden, wir müssen das irgendwie durchorganisieren und sind dann halt auch mit vielen Leuten da gewesen, ne? Also nicht dann irgendwie alleine da durchgemessen, sondern hatte dann drei Leute, irgendwie zwei Studentenkollegen dabei, um das durchzumessen und auch mehrere Tage dann, weil das Zeitfenster halt so klein war.
Okay. Ja, interessant, spannend. Alright, sehr schön. Ja, dann kommen wir auch schon zum Ende. Ich meine, du bist Bauingenieur, hast schon viele Gebäude gesehen. Die Frage an dich: Was ist dein Lieblingsbauwerk, dein Lieblingsgebäude?
Genau, da könnte man jetzt Lieblingsbauwerk, also da könnte man natürlich irgendwie Klassiker aufzählen, wie irgendwie Kolosseum oder ähnliches. Aber für mich ist es eigentlich so, dass ich interessiere mich besonders für ältere Gebäude, die irgendwie historisch gewachsen und umgebaut worden sind. Und dann halt auch, wenn ich irgendwie persönlich Bezug dazu habe. So, das heißt, bei mir ist es ganz, ganz klar eigentlich wie sage ich das am besten? Also quasi der Ort, auf dem ich aufgewachsen bin, ist ein alter Bauernhof. der mittlerweile kein Bauernhof mehr ist, sondern eigentlich ein ja, Wohnareal, also mehrere Wohnungen. Und da finde ich es spannend zu sehen, immer wenn da Umbauten anstehen, also meine Familie, die wohnt auch noch größtenteils da. Und da ist es so, dass man halt sieht dann dahinter, wie hat man etwas früher gemacht, wie ist das jetzt heutzutage, und dass dieses Gebäude so eine Geschichte erzählt von sozusagen Abschnitten dieses Gebäudes. Okay, früher war es dann irgendwie mal, war es ja mal der Bauernhof, dann war irgendwo mal der Kuhstall und genau. Und jetzt ist halt spannend zu sehen, wie sich das so entwickelt hat. Und was das dann tatsächlich auch für die Bausubstanz bedeutet, wenn man dann halt mal was öffnet und dann da irgendwie ausbaut, erneuert, renoviert, saniert. Genau.
Ja, sehr schön. Faszinierend. Finde ich auch immer beeindruckend, vor allem wenn solche älteren Bestandsgebäude, wie sie sich über die Zeit weiterentwickeln und wie die Leute damals auch früher gelebt haben. Das finde ich auch immer. Also auch die Geschichten, die so ein Gebäude oder Bauwerk dann auch erzählt von den Leuten, die dort gelebt haben. Das ist auch immer sehr spannend.
Genau. So, und bei mir ist es so, dass ich deshalb mir jetzt auch gesagt habe, okay, es gibt in der Energieberatung, in der Bauphysikwelt quasi ein Denkmal, eine Denkmalbescheinigung und eine Denkmalfortbildung. Und da bin ich jetzt gerade dabei, das zu machen, um das halt auch irgendwie weiter zu unterstützen und dem weiter nachzugehen.
Super, sehr schön. Alles klar, Patrick, wir sind am Ende. Ich möchte mich an der Stelle bei dir recht herzlich bedanken für die spannenden Einblicke rund um den Schallschutz und wünsche dann auch dir alles, alles Gute, weiterhin ganz viel Erfolg bei deinen Projekten und mach's gut.
Super, vielen Dank. Dankeschön.